Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Grün.
Hier ist es Freie Radio Kassel 105,8 mit der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz. Und ich sage heute herzlich willkommen Jörg Hilgenberg, den Experten im Steuerrecht. Hallo Herr Hilgenberg.
Hallo Herr Röll.
Sind Sie denn gut ins Studio gekommen? Haben Sie denn das Studio gut hier gefunden?
Nachdem ich also kurz mal auf den Plan geguckt habe, wo es denn so genau ist, obwohl ich Kassel eigentlich gut kenne, hervorragend hierher gekommen.
Ja, wir sind ja ganz zentral mittlerweile hier in Kassel. Früher war immer das Freie Radio in der Salzmann-Fabrik gewesen, immer ein bisschen außerhalb, aber jetzt hier in der Obernstraße 2, direkt neben dem Kaufhof, neben dem C&A, ganz einfach zu finden, im dritten Stockwerk ganz oben. Ja, heute in der Sendung sprechen wir davon, was Sie für eine Vision haben, wie Sie Ihre Vision gefunden haben. Und bei Ihnen gibt es ja noch so eine Besonderheit, dass Sie ja das Unternehmen von Ihrem Vater unternommen haben. Wer, was da alles für vielleicht Herausforderungen da waren, das Ganze zu machen, was da bei Ihnen im Vordergrund mit drin stand. Und außerdem haben Sie zum Schluss ja auch noch drei Fragen mitgebracht, wie alle Gäste. Was ist denn Ihre Vision, Herr Hilgenberg?
Meine Vision ist, dass ich mich als Mittler fühle von den Wünschen des Mandanten und den steigenden Ansprüchen der Finanzverwaltung. Und dort kommen im Endeffekt viele, viele Fragen, die mir als Spezialist für die kleinen und mittleren Unternehmen, auf die ich mich spezialisiert habe, gestellt bekomme. Und dort entwickeln sich dann die unterschiedlichsten Gespräche.
Wie sind Sie denn auf Ihre Vision gekommen oder zu Ihrer Mission, das Ganze umzusetzen?
Diese Vision hat sich eigentlich im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit von über 25 Jahren entwickelt, dass ich also festgestellt habe, ein Unternehmer ist ein einsamer Mensch, weil es gibt keinen, mit dem er sich unterhalten kann. Denn jeder erwartet vom Unternehmer, dass er die starke Persönlichkeit ist und insoweit sich keine Schwächen leisten kann in unserer Gesellschaft, was hin und wieder wirklich traurig ist. Und dann in vielen Fällen traut er sich auch nicht, mit irgendjemandem darüber zu reden, außer mit dem Steuerberater, der sowieso seine persönliche Situation kennt, der seine Mängel und Fehler hin und wieder kennt, und dort entwickeln sich häufig dann die Gespräche.
Sie haben ja gesagt, in 25 Jahren hat sich das Ganze entwickelt. War es schon immer Ihr Traum gewesen, zu sagen, Sie wären Steuerberater?
Nein, es war nicht wirklich mein Traum, und insoweit muss ich also meinen Eltern auch so ein bisschen dankbar sein, dass sie mir also viele Optionen offengelegt haben. Aber nach Bundeswehrzeit, Studium und den ersten Gehversuchen im Bereich der Wirtschaftsprüfung war für mich relativ schnell klar, ich möchte selbstständig werden. Und da also mein Vater diese Tätigkeit schon ausgeübt hat, habe ich ihn irgendwann mal gefragt, was hältst du davon, wenn ich zu dir komme und dann irgendwann dein Büro übernehme? Er hat sich also überlegt, geht es nicht, weil er war also vollständig allein, hat also kein Personal beschäftigt. Und so ist im Endeffekt dazu gekommen.
Ich glaube, das ist das, was Sie gerade hier ansprechen, auch eine sehr große Herausforderung für viele Selbstständige, zu sagen, erstmal fange ich in vielen Berufen vielleicht als Freiberufler, als One-Man, One-Woman-Show an, um selbst den Kühlschrank zu füllen, die eigene Sache zu machen, und dann kommt ja irgendwann so dieser Punkt, jetzt kommen immer mehr Kunden mit dazu. Wenn viele Kunden mehr da sind, wo die Leute sich wieder die Frage stellen, jetzt muss ich wieder noch mehr Kunden mit aufbauen, um wieder Mitarbeiter zu bezahlen können oder vielleicht mehr Miete zu bezahlen können, wenn was größer wird. Stand damals Ihr Vater auch vor dieser Frage dann?
Mein Vater stand im Prinzip vor der Frage, weil, wie ich gekommen bin, seine Tätigkeiten hat er mit Bleistift und der Schreibmaschine gemacht. Und Mitte der 80er Jahre habe ich zu ihm gesagt, also diese Zeit ist eigentlich vorbei. Wir müssen in Technik und EDV investieren. Und das Erste, was wir angeschafft haben, ist also eine große Bildspeicherschreibmaschine gewesen. Und da hat das Portemonnaie aufgemacht. Das Ding hat damals 20.000 D-Mark gekostet.
20.000, um was konnte die Maschine damals alles? Für die jetzt ein bisschen jünger sind, die sich nichts mehr vorstellen können.
Es ist also eine große Schreibmaschine mit einem Bildschirm, wie wir sie heute zu den PCs kennen. Und angedockt ist also ein Diskettenlaufwerk, wo ich also die Texte, die ich geschrieben habe, abspeichern konnte und sie dann auch wieder hervorrufen, weil zu der damaligen Zeit die EDV-Welt, die Computer sind in den Kinderschuhen gewesen und haben sich so langsam für den kleineren und mittelständischen Bereich entwickelt.
Wie hat das in Betrieb dann funktioniert mit dem Vater zusammen und auch gerade wenn es neue Anschaffungen geht, wenn neue Ideen auf einmal da sind, hat der Vater immer gesagt, super, Sohnemann, lass uns das direkt durchziehen.
Also er ist vielen Ideen offen gegenüber gestanden. Später in der praktischen Tätigkeit habe ich gemerkt, dass also bei der praktischen Umsetzung ihm vielfach Dinge fehlten und nun er sich ausgebotet gefühlt hat. Aber ansonsten, wenn ich also Ideen hatte, sagte er, gut, ich bezahle sie, du setzt sie aber im Endeffekt um. Insoweit habe ich also dann auch versucht, neue Mandanten zu akquirieren, neue Tätigkeitsfelder aufzubauen. Eins der wesentlichen und wichtigen Tätigkeitsfelder ist damals die Lohn- und Gehaltsabrechnung für Mitarbeiter gewesen, die wir also dank der wieder abrufbaren Texte aus der Schreibmaschine anbieten konnten.
Haben das früher die Betriebe immer komplett selbst gemacht oder war das immer schon ein Teil gewesen von Steuerberater auch die Lohnabrechnung mitzumachen?
Das ist teils gewesen. Die Abrechnungen sind relativ mühevoll gemacht worden. Es gab also Klatten, wo ich also die einzelnen Abzugsbeträge ablesen musste, jedes Mal wieder neu. Es ist Die Werte sind auf Karteikarten geführt worden, die also dann auch wieder zusammen zu addieren waren. Insoweit musste jede Abrechnung neu durchgeführt werden. Es gab keine Möglichkeit, Werte zu speichern und wieder abzurufen.
Also war das immer wieder von vorne anfangen, jeden Monat neu quasi?
Jeden Monat musste wieder von vorne angefangen werden. Und insoweit, viele haben sich diese Arbeit geschenkt, weil die Veränderungen sind im Laufe eines Jahres nicht so häufig gewesen. Es ist einmal im Jahr zu Jahresbeginn, also im Januar, eine Abrechnung gemacht worden und der Mitarbeiter hat schlichtweg das gleiche Gehalt das ganze Jahr über bekommen. Es sei denn, es hat also Urlaubs-, Weihnachtsgeld oder Ähnliches gegeben, er hat aber keine Abrechnung in die Finger bekommen. Ja. Und das änderte sich jetzt dadurch, dass wir also Technik einsetzen konnten.
Wie ist es denn bei Ihnen weitergegangen, nachdem Sie beim Vater dann mit eingestiegen sind? Was waren dann so die nächsten Schritte, außer was Sie jetzt gesagt haben, dass die Technik erneuert worden ist? Es ist noch im Bereich der Lohnabrechnung ein Geschäftszweig mit aufgemacht worden.
Ich habe also dann die Kanzlei von ihm übernommen. Das heißt auf gut Deutsch, ich habe ihm also den Wert abgekauft. Und da ich also wusste, dass ich also mehr an Leistungen bieten muss, meine eigene Leistung nicht unbedingt reproduzierbar ist, habe ich also Personal, also Mitarbeiter eingestellt und damit es finanzierbar war, auch gleich noch eine neue Kanzlei hinzugekauft, dass ich in der Anfangszeit 91, 92 sechs, sieben Mitarbeiter dann hatte, die dann auch mit Arbeit zu füttern waren und vor allen Dingen auch zu führen und zu leiten.
Was hat Sie dazu bewegt, das dann größer alles dann auf einmal zu machen dann?
Meine hungrigen Augen, dass ich mehr wollte und wusste, dass ich auch mehr kann.
Gab es irgendwie noch bei Ihnen auch einen Moment, wo Sie genau wissen, da kam diese Vision zu sagen, einmal beim Vater mit einzusteigen oder vielleicht schon vorher, wo Sie gesagt haben, die Größe will ich mal eine Kanzlei mal haben, das und das soll da vielleicht mal funktionieren?
Ich habe mir eigentlich nie Grenzen gesetzt, weder nach oben noch nach unten. Ich habe also versucht, meine Möglichkeiten umzusetzen. Wenn ich merke, dass die Arbeit wird mehr, haben wir also Pläne gemacht und kalkuliert, wie viel kann der vorhandene Mitarbeiter schaffen, ab wann muss ich den nächsten Mitarbeiter einstellen. Oder es hat selbstverständlich auch Zeiten gegeben, wo der Umsatz stark rückläufig geworden ist. Auch spätere Technikeinsätze, dass ich also weniger Mitarbeiter brauchte, geguckt, wo kommen wir an die Punkte hin und wann muss ich mich von einem Mitarbeiter trennen. In den meisten Fällen hat es also einvernehmlich funktioniert.
Also es kam aber auch schon ab und zu mal vor, dass dann ein Wechsel stattgefunden hat.
Es hat auch gewisse Wechsel stattgefunden. Ich habe also auch von Anfang an ausgebildet und im Hinsicht, diesen Mitarbeiter zu halten, aber wenn sich dann herausstellt, er passt nicht ins Team, er bringt nicht die von ihm geforderten Leistungen, habe ich mich auch von ihm trennen müssen.
Was ist jetzt so von Ihrer Seite her so die Hauptursache gewesen, dass Leute nicht ins Team gebracht haben oder nicht die gewünschte Leistung erbracht haben?
Dass sie jetzt zu einem großen Teil meinen großen Leistungsanforderungen nicht entsprochen haben. Und wir auch keine Lösung gefunden haben, dass also dort Ziel- und Deckungsgleichheit entstehen konnten.
Und hängt das daran, dass die Leute mehr nicht wollten oder nicht konnten oder vielleicht für was ganz anderes geschaffen waren?
Es ist wie immer vielfältig gewesen, zum Teil, dass sie nicht zu mir gepasst haben, dass sie mir nicht haben folgen können. Zum Teil, dass sie also irgendwo selber persönliche Probleme kriegten und dann nicht mehr in der Lage waren, die vereinbarte Leistung abzurufen. Deswegen, wie immer, es hat meistens an beiden Teilen gelegen.
Also dass man mal mehrere Sachen, die zusammenführen, was dann letztendlich dann zu so einem Ergebnis führt. Das, was ich sehr oft feststelle, ist, dass sehr, sehr viele Menschen letztendlich immer an die Arbeit gehen, um ihren Kühlschrank zu füllen. Ja, die haben montags morgens immer schon etwas schlechtere Laune. Man hört es auch vielleicht in manchem ein oder anderen Radiosender. Und am Freitag freuen sich die Leute wieder, hey, super Wochenende. Und wie gesagt, machen hauptsächlich die Arbeit nur, um den Kühlschrank zu füllen. Hatten Sie da auch teilweise das Gefühl beim einen oder anderen Mitarbeiter, bei dem das jetzt so war?
Das Gefühl hatte ich, wobei ich also von Anfang an immer versucht habe, ihnen klarzumachen, dass Arbeit Freude bedeuten muss und dass ich im Endeffekt derjenige bin, der die Rahmenbedingungen schaffen muss, damit Freude bei der Arbeit ist. Und ich habe also zum Teil auch sehr langjährige Mitarbeiter gehabt. Meine längste Mitarbeiterin, die ist, glaube ich, 14 Jahre bei mir gewesen, bis sie in Rente gegangen ist. Meine jetzige Mitarbeiterin ist von der Lehre mittlerweile auch schon 5 Jahre wieder bei mir. Und es macht richtig Spaß, mit ihr im Team zu arbeiten.
Also da, wo die Leute auch zusammen an einem Strang ziehen und sagen, wir wollen gemeinsam irgendwo mit hinkommen, wir machen das aus dem Herzen gerne. Ich denke, in jedem Job gibt es Situationen, wo man auch mal gerne zu Hause ist und sagt, naja, das ist jetzt nicht so toll gelaufen, aber wenn das zu 80-90% passt, dann kommen auch besondere Leistungen letztendlich auch zustande.
Ja, es hängt also auch so ein bisschen davon ab. Ich habe versucht, eine sogenannte Fehlerkultur einzuführen. Das heißt, ich will nicht wissen, wer an irgendetwas schuld ist, sondern ich will wissen, warum es passiert ist. Und ich will auch wissen, wie wir diesen Mangel ein weiteres Mal abstellen können. Das heißt, der Mitarbeiter, wenn er mit dem Fehler zu mir kommt, muss sich nicht schlecht fühlen. Er kann kommen und sagen, es tut mir leid, passen Sie auf, ich habe mir überlegt, das machen wir das nächste Mal so und so und dieser Fehler wird nie wieder auftreten.
Ich glaube, gerade was das Thema Fehler mit angeht, haben die meisten Menschen ja Angst vor Kritik. Und jetzt ist immer die Frage, wie sieht man Kritik? Ich sage immer, wenn die Kritik sachlich ist, dann ist es ein riesengroßes Geschenk, die Kritik, weil dann hat man nämlich die Möglichkeit, genau an dieser Kritik auch zu wachsen. Nur wenn sie halt persönlich ist, die Kritik, dann macht sie meistens keinen Spaß, also wenn wir halt bei der Sachlichkeit bleiben. Und das ist, glaube ich, für sehr viele Menschen eine Herausforderung, nicht nur das sachlich von oben nach unten zu kommunizieren, also der Kritik gibt, sondern aber auch von dem Empfänger, ja, weil der entscheidet ja oftmals über die Botschaft der Nachrichten, dass der auch das als sachliche Kritik annimmt und nicht das direkten persönlichen Bereich auch mit reinnimmt.
Das ist selbstverständlich immer wieder eine Herausforderung. Auch ich als Chef habe schlechte Tage oder habe gerade eine Niederlage irgendwo einstecken müssen. Und wenn dann auch Kritik von den Mitarbeitern kommt, bin ich auch nicht immer äußerst glücklich. Ich versuche, sie gerecht oder gerecht damit umzugehen. Aber ich sage Ihnen auch genau, wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt oder meint, ich habe die Sache nicht richtig aufgefasst, kommt am nächsten Tag wieder und wir reden über das Thema. Und selbstverständlich, wenn ich erkennen muss, ich habe falsch geurteilt, falsch gehandelt, kann ich mich genauso entschuldigen.
Das ist immer schön so. Man sagt ja immer ganz so lapidar dahin, hat Oma immer schon gesagt, einfach mal Nacht drüber schlafen und dann sieht die Welt wieder ganz anders da aus. Hat sich schon wieder vieles beruhigt. Was haben Sie denn für einen Tipp an die Hörer, um ihre eigene Vision zu finden? Was können die denn machen, um eine Vision zu finden?
In sich reinhorchend zu sehen, was macht ihnen wirklich Spaß und dann auch schauen, was kann ich gut, und auf diese Art und Weise, zumindest ist es mir so gegangen, baut sich dann irgendwo die eigene Vision auf, die ich dann weiter vervollständigen kann und an der ich auch ständig weiter arbeiten muss, denn gewisse Dinge erledigen sich durch Zeitablauf oder Ziele erreichen sich, aber wenn ich dann meine Vision nicht weiterführe, irgendwo verliere ich den Spaß an der Arbeit.
Klar, ich meine, das muss immer wieder neu, was Sie sagen, neu auferlegt werden, die ganze Sache. Und man kann sich ja da vieles auch in der Natur letztendlich mit angucken. Ja? Das ist ja ein ständiger Wandel in der Natur. Und ich glaube, wir sind sehr geprägt in der heutigen Zeit. Das, was da ist, dass das immer so bleibt. Irgendwo ist ein Haus gebaut worden und das steht immer da. Oder ein Baum ist irgendwo, der muss auch immer da stehen. Irgendwelche Rechte, die wir vielleicht die ganze Zeit gehabt haben, Vorteile, die wir gehabt haben, die müssen immer so bleiben. Wenn es besser wird, ist es immer gut, aber wenn teilweise Dinge immer schlechter werden, tun wir uns vielleicht ein bisschen schwerer damit, aber letztendlich ist ja immer alles im Wandeln und es geht immer jeden Tag neu drum, wieder neu anzufangen und neu weiterzumachen.
Hin und wieder nutze ich das Glück, wenn ich also neue Auszubildende einstelle oder auch Praktikanten habe, dass ich denen sage, jetzt hinterfragt auch mal alteingeführte Arbeitstechniken, ob ich also wirklich von links nach rechts blättern muss oder eigentlich auch mal von rechts nach links blättern kann und entweder Effizienz schaffe oder eine selbstlaufende Kontrolle einbaue und ähnliche Dinge.
Haben Sie auch viel mit Leuten zu tun, die neu gründen, die neue Firmen gründen, dass die zu Ihnen kommen?
Es kommen auch immer wieder jüngere und auch ältere Menschen zu mir, die also eine Idee haben und ein Unternehmen gründen wollen. Während ich in meinen Anfangsjahren den riesengroßen Fehler gemacht habe, mit ihnen zu reden und ihnen ihren Businessplan zu schreiben, mache ich es also heute überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil, ich sage diesen Menschen, wenn sie von mir begleitet und gecoacht werden wollen, müssen sie sich darauf einstellen, dass ich mich genau auf die Gegenposition und ihnen versuche, ihr Konzept komplett kurz und klein zu reden. Und wenn sie mich dann von ihrem Konzept überzeugen, dann weiß ich, das Konzept ist durchdacht und hat eine hohe Chance auf Realisation.
Was haben Sie hauptsächlich für Erfahrungen gemacht, wo vielleicht der ein oder andere Gründer, Existenzgründer gescheitert ist?
Viele, viele Existenzgründer scheitern, weil sie der Meinung sind, eine Gründung könnte ich mal in den 14 Tagen, 3 Wochen über die Bühne bringen, sich überhaupt keine Gedanken machen, was also für Kapital und Geld bewegt werden muss, sich keine Gedanken machen, bevor also mal der erste Kunde zahlt, ist häufig ein Vierteljahr vergangen. Aber die Wohnung, der eigene Kühlschrank und das Auto, die Miete fürs Büro muss vorher schon bezahlt werden. Das heißt, diese Gelder muss ich in Form von Investitionen vorher schon mit planen und schauen, ob es funktioniert. Es sind Dinge, dass also junge Gründer nicht stressfähig sind. Das heißt, sie kriegen eine Panik, wenn am Monatsende das Konto nicht ausgeglichen ist. Hier muss ich ganz einfach auch, auch Ruhe bewahren, wenn ich auf dem Konto rote Zahlen vorfinde und vielleicht noch nicht wirklich weiß, wie ich meinen Mitarbeiter oder meine Mitarbeiter in den nächsten Tagen bezahlen kann.
Was haben Sie da für ein Rezept für den einen oder anderen, bei dem das vielleicht gerade jetzt so ist? Wir sind ja gerade in der Vorweihnachtszeit.
In diesem Bereich gibt es nicht wirklich kurzfristige Rezepte, außer vielleicht mit jemand anders darüber reden, der einem die eigene Angst erstmal kurzfristig nimmt, damit ich in der Lage bin, nachzudenken und zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich. Sei es nur, dass ich also meine säumigen Kunden anrufe und zusehe, dass das also die Gelder schneller reinkommen, oder aber, dass ich meine Zahlen nachvollziehbar zusammenstelle und das Gespräch mit meinem Banker suche und sage, pass mal auf, ich habe momentan eine Durststrecke, aber ich habe umgesetzt 1, 2, 3 und das führt in den nächsten Monaten zu Geldflüssen.
Ja, ich erlebe das sehr oft auch in den Coachings, wo es nicht immer um Kontostand geht, sondern oftmals ja das Thema Probleme immer auftritt. Und das ist vielleicht so ein typisches Beispiel. Es kommen immer mehr Rechnungen ins Haus reingeflattert und der Kontostand geht ins Rote mit rein und dann die Leute ein riesengroßes Problem erstmal vor sich sehen. Und Eckhart Tolle hat mal so schön gesagt, es gibt letztendlich kein Problem, weil entweder es ist nicht da, oder wenn irgendwas da sein soll, eine Herausforderung, ist man dran, die abzuarbeiten. Und wenn man ja schon wieder dran ist, abzuarbeiten, dann ist man über diesen Punkt der Angst, über diesen Stress, über diese Panik und so weiter, was da ist, ist man ja schon wieder drüber weg, weil da kann man auf einmal sich ja die Frage stellen, was muss ich denn tun, damit vielleicht mein Kontostand anders da aussieht, was muss ich tun, dass meine Mitarbeiter bezahlt werden, was muss ich tun, damit ich noch weiterhin in der Wohnung bleiben kann. Und dann kommen ja gerade die Antworten, die Sie gesagt haben, ja, dass man vielleicht nochmal die säumigen Kunden nochmal anruft, mit dem Banker redet, Freunde fragt, vielleicht die ein oder andere Rechnung, die ins Haus kommt von anderen Unternehmen, dass man die mal fragt, kann man das ein bisschen später bezahlen oder was es auch immer ist, dann hat man ja fast ein Luxusproblem, weil man nicht mehr weiß, was man genau für einen Lösungsweg gehen soll.
Ja, den meisten sage ich dann auch, ihr seid keine Opfer, weil euer Kunde nicht bezahlt hat, ihr seid schlichtweg Täter. Also tut etwas, um also diesen Mangel, diese Situation zu beenden.
Was ist denn Ihr Hauptnutzen, was Sie den Kunden denn geben? Was für Kunden kommen hauptsächlich zu Ihnen?
Mein Nutzen oder Hauptnutzen, den ich meinen Mandanten geben kann, ist eine gewisse Sicherheit, dass also die Rechtsanwendung in Ordnung ist. Wenn Arbeitnehmer kommen, die ihren Lohnsteuerjahresausgleich, wie es früher hieß, gemacht haben, den kann ich Zeit verkaufen, dass sie also sich nicht mit allen möglichen Zetteln bemühen müssen, zusammenschreiben und Ähnliches. Und dass ich also meinen Mandanten als Coach oder Sparringspartner zur Verfügung stehe, wenn sie im Unternehmen Veränderungen machen, dass sie jemanden haben, mit dem sie diese Gedanken oder ihre eigenen Visionen, weil wir hatten vorhin uns über Visionen schon unterhalten, diskutieren und besprechen können.
Kommt das oft vor, dass die Unternehmen Visionen haben oder hat sich das in den letzten Jahren geändert?
Häufig ist es so, dass die Unternehmer oft gar nicht wissen, dass sie eine Vision haben und ich dann hin und wieder die Vision aus ihnen rauskitzeln muss oder ihnen sage, wo sind sie eigentlich mal angetreten, was wollten sie machen, was konnten sie wirklich gut. Und oft ist es so, wenn man einen anderen provoziert, kommen eigentlich dann die erstaunlichsten Dinge heraus und eigentlich das, was er schon immer gewusst hat, nur er macht sich selber nicht bewusst.
Also es ist einfach nur nicht bewusst da war oftmals.
Ja, ja.
Also die Feststellung habe ich auch gemacht, vor allen Dingen, wenn man mal im Internet recherchiert, allein bei den DAX 30 Unternehmen ist es eine Herausforderung zu finden, was die DAX 30 Unternehmen für eine Vision hat. Oftmals findet man die dann erst bei irgendeiner GmbH unten drin irgendwie, also wo man lange suchen muss, dass das gar nicht so groß mit aufgezogen wird, gar nicht so nach außen kommuniziert wird. Haben Sie auch die Erfahrung gemacht bei vielen Unternehmen, dass das so ist, dass es gar nicht auch erstens mal vielleicht nicht bewusst da ist? Wenn es nicht bewusst da ist, kann es natürlich auch nicht kommuniziert werden, aber wenn es da ist, dass es auch wenig kommuniziert wird?
Das ist sehr, sehr häufig und in dem Bereich, wo ich also Mandanten betreue, es sind meistens kleinere und mittlere, da ist der Unternehmer häufig in die Produktion, wie ich es nenne, eingebunden, dass ihm oft gar nicht die Zeit bleibt, sich über sein eigenes Unternehmen Gedanken zu machen. Und ich versuche ihm klarzumachen, dass er also ein-, zweimal im Laufe eines Jahres sich wirklich hinsetzen sollte und mal über sich selber und das, wo er gerne wieder hin möchte, Gedanken macht. Ich sehe es ja an mir selber, wie häufig mir die Zeit bleibt, mich wirklich konsequent hinzusetzen. Oft denke ich, das könntest du machen und die solltest du machen. Und es bleibt dann oft auf der Strecke.
Ich glaube, das ist die große Kunst, letztendlich mehr an einem Unternehmen zu arbeiten, als letztendlich in einem Unternehmen zu arbeiten. Da spielt, glaube ich, sehr viel immer die Erziehung von vielen Menschen immer die Rolle, weil dieses am Unternehmen arbeiten ja erstmal gar nicht so als richtige Arbeit gesehen wird. Das wird ja vielleicht mal mehr als Spaß gesehen, wenn natürlich auch noch die Auftragsbücher vollstehen, viele Termingeschichten mit da sind, kommt man wahrscheinlich oftmals auch gar nicht auf den Gedanken, das zu machen, sagen, okay, das bleibt jetzt eine Woche länger liegen, das kriegt irgendeiner ein bisschen später. Sie haben natürlich auch Termine einzuhalten, die ja auch große Folgen für Ihre Kunden letztendlich dann auch haben, wo wahrscheinlich oftmals auch gar nicht die Idee überhaupt aufkommen würde, zu sagen, ich lasse es jetzt mal liegen und ich nehme jetzt mal 2 Tage Auszeit und ich arbeite mal am Unternehmen.
Ja, das ist wie so immer das Thema der Zeitplanung. Wenn ich es ordentlich und sauber plane, dann habe ich die Zeit auch. Wenn die Zeit über mich kommt, wie in vielen Dingen, dann bleibt das auf der Strecke.
Nochmal zu Ihren Kunden. Was kommen hauptsächlich für Kunden zu Ihnen? Aus was für Bereichen?
Meine Mandantschaft besteht zu einem großen Teil aus Freiberufler, das sind also Mediziner, das sind Unternehmen, die im weitesten Sinne im Transportgewerbe tätig sind, also selbstfahrende LKW und Unternehmer, sind Taxi- und Personenbeförderungs- und Unternehmer, es sind kleine Handwerker und es sind Händler.
Ja, es ist ja manchmal auch ziemlich speziell, auch in dem einzelnen Bereich, auch nochmal von Ihrer Seite her, das auch mal auch zu beleuchten, oder? Es ist ein Unterschied, ob jetzt einer ein Vorunternehmen hat oder dann oder Arzt ist, wo verschiedene Sachen anders da gehandhabt werden, oder wie ist es bei Ihnen in der Branche?
Es sind verschiedene Dinge, auf die ich achten muss. Das ist schon richtig. Aber da es sich im Wesentlichen um kleinere Unternehmen sind die Probleme nicht ganz so groß. Und wenn ich es also feststelle und selber nicht lösen kann, muss ich mir halt einen Partner suchen, mit dem ich entweder das Problem zusammenlöse oder aber komplett das Problem rausgebe, weil ich sage, ich kann es nicht.
Also sind Sie, was das Steuerrecht angeht, der Hausarzt, wenn ich das so verstanden habe? Und wenn es dann tiefergehende Krankheiten gibt oder tiefergehende Herausforderungen gibt, dass es dann irgendwo noch einen Spezialisten gibt?
Das ist so. Ich bin der Hausarzt, wobei das Steuerrecht, wenn Sie so nehmen, eigentlich nur Handwerkszeugs ist. Ich muss also fit sein im Sozialversicherungsrecht, wenn ich Arbeitnehmer abrechne. Ich muss fit sein im Arbeitsrecht, wenn ich Arbeitnehmer abrechne. Ich muss also fit sein im betriebswirtschaftlichen Bereich, um die Zahlen und Daten für die Banken aufzubereiten. Oder wenn wir im Bereich des Gründercoachings sind. Deswegen der Bereich Steuern ist nur noch ein kleiner Teil und insoweit das Thema, irgendwann haben wir die Steuer auf dem Bierdeckel. Ich habe kein Problem damit.
Also Sie wären Befürworter?
Ich wäre auch in weiten Teilen Befürworter, denn das, was wir uns momentan leisten, ist schlichtweg eine Katastrophe und es wird also auch immer schwieriger, ein gerecht das für die Steuerpflichtigen zu handeln, wenn Sie bedenken, dass im Jahre 2015 ich Planungen für 16 mache. Das heißt, ich, soweit bekannt, habe ich also den Rechtsstand 16, den Rechtsstand 15 für die Bearbeitung. Ich bearbeite noch die Jahre 2014, die zum Teil andere Rechtsstände haben. Und wenn es denn ganz große Schlamper sind, muss ich also mich also auch noch mit älteren Jahren auseinandersetzen.
Das heißt also, wenn bestimmte Sachen sich geändert haben, dann müssen Sie mal gucken, was war genau zu dem Zeitpunkt, wo das angefallen ist, letztendlich dann auch Stand der Rechtsprechung oder der Rechtsgebung letztendlich.
Ja. Das sind, ich sage immer, drei Jahre verschiedene Rechtsstände, die muss ich also versuchen im Kopf zu verwalten.
Dafür immer Hut ab, dass das zum Schluss immer alles letztendlich da passt. Was kann man Ihrer Meinung nach, könnte man da vereinfachen?
Unsere Politiker müssten also sich einig werden, das Steuerrecht komplett zu verändern. Nur das ist nicht machbar, weil wir aus allen Bereichen Lobbyisten haben, die selbstverständlich ihren Job ordentlich machen und für sich selber das Beste rausholen. Wir haben also so Leute wie mich, die also fast wie Germanisten die Gesetze lesen und gucken, wo steht ein Komma, wo steht ein Wort, um also irgendwelche Lücken zu entdecken. Und dies versucht natürlich logischerweise der Staat zu verhindern, zum Teil natürlich auch durch die höchstrichterliche Rechtsprechung, die irgendwo Lücken versuchen zu schließen, aber gleichzeitig, weil es so komplex ist, damit andere Lücken wieder aufreißen.
Das heißt also auch in dem Bereich des Steuerrechts, ich habe aus verschiedenen Bereichen immer Leute mit hier, auch welche aus dem Bereich von der Bildung und vielen anderen Sachen, die sagen, man müsste einfach mal komplett alles mal hinschmeißen und müsste mal gucken, was daran gut war und wo wir hinwollen und die guten Sachen vielleicht mitnehmen und sich in einigen Sachen vielleicht was komplett Neues überlegen.
Wenn ein Staat sich das leisten könnte, ja, wäre es das Vernünftigste.
Dann hängt es also daran, dass da nicht genug Puffer dazwischen sind, um sowas zu machen.
Weil der Staat ist auf Einnahmen angewiesen. So, und ein komplett neues Recht, wie wollen Sie es testen, in welchen Bereichen Unsicherheiten, Ungerechtigkeiten entstehen? Sie können keinen Feldversuch damit fahren. Deswegen ist es fast unmöglich. Man muss also hingehen und versuchen, an einzelnen Gesetzen den riesigen Unfug zu beseitigen, der entstanden ist. Und gerade die Umsatzsteuer eignet sich also in diesem Bereich wunderbar. Ich habe in diesen Tagen gerade einen Artikel geschrieben zum Thema Umsatzsteuer und der Weihnachtsbaum. Sie können einen Weihnachtsbaum von einem Kleinunternehmer für 0% Umsatzsteuer kaufen. Sie können ihn im Baumarkt für 7% kaufen. Sie können ihn von einem Landwirt für 5,5% kaufen und Sie können ihn aus einer Sonderkultur mit 9,7% kaufen. Und wenn Sie einen Plastikbaum als Weihnachtsbaum kaufen, haben Sie 19%. Sie sehen, kaum noch nachvollziehbar.
Also selbst Weihnachten hat der eine Weihnachtsbaum einen anderen Steuersatz als der. Ich habe da immer nur gedacht, das wäre die berühmte Eiskugel bei den Eisverkäufern, die dann einmal ja so nach außen über die Theke geht, ist es ja ein Unterschied. Ich glaube, dann sind es nur die
7%.
Die 19%, wenn man das dann innen isst und setzt sich ins Kaffee mit rein.
Ja, auch da, Thema Weihnachtsbaum ist noch viel spannender. Deswegen, wie gesagt, ich habe es also mal aufgelistet, um es also als kleinen Bonbon zu Weihnachten zu verbreiten.
Wo kann man das nachlesen genau?
Das wird also in einer Sonderbeilage der HNA im Fuldataler, die es den Fuldataler gibt, also die Handwerker- und Werbegemeinschaft Fuldataler raus, wird voraussichtlich zu lesen sein im Bereich Fuldatal, angrenzend Annatal, Fellmar und Fasanenhof.
Und irgendwie übers Internet gibt es da auch noch diesen Bericht nochmal zu lesen?
Ich muss sehen, dass ich ihn einstelle im Internet, dann kann man ihn auch darüber lesen. Ja.
Bei Ihnen auf der Seite. Gibt es denn auch eine besondere Story zu irgendeinem Kunden? Mein Name ist klar, können wir hier nicht nach außen tragen, wo Sie sagen, das war mal in dieser Zeit, wo Sie Steuerberater sind, eine Story gewesen, die zu erzählen ist und die Sie auch erzählen dürfen.
Also zu meinen Mandanten gibt es zu fast jedem eine Geschichte, die mehr oder minder witzig und lustig ist. Aber da häufig die Erkennbarkeit so groß ist, deswegen habe ich also mal geschaut, wo gibt es eine Geschichte, die also sich im Ansatz lustig anhört und die auch auf einer Person nicht zurückzuführen ist. Und zwar habe ich vor vielen Jahren einen Mandanten über eine Zeitungsannonce gewonnen. Dieser Unternehmer hatte also geschrieben, ich brauche einen Steuerberater, der mir hilft. Er hat ihm geantwortet, wir finden eine Lösung. Dann kam er dann zu mir und erzählte mir, er hätte ein kleines Problem. Ihm wäre aus seinem Auto die gesamte Buchführung gestohlen worden. Er hätte nicht ein einziges Blatt Papier mehr. Ich habe gesagt, gut, wollen wir mal sehen, was wir da hinkriegen. Er hat also ein Fuhrunternehmen mit drei LKWs. Sag ich, da gehen Sie jetzt als erstes mal zur Bank hin, drucken sich komplett die Kontoauszüge neu. Dann gehen Sie, weil er hat also nur einen Auftraggeber, gehen Sie zu Ihrem Auftraggeber hin und lassen sich also dort die Kundenkonten nachdrucken, wo all Ihre Umsätze draufstehen, die Sie getätigt haben, die Gutschriften, all diese Dinge. Er hatte getankt bei einem großen Mineralölkonzern, gibt es Kundenkonten, hatten wir also auch besorgt. Und waren noch einige andere Dinge. Und aus diesem Papier habe ich ihm dann eine Buchführung, eine Bilanz erstellt. Und er ist also sowas von erstaunt gewesen, was ich da rausgekriegt habe. Und dann ein paar Tage später kam er an und fand also in seinem Keller noch eine Handvoll Belege. Er sagte, das müssen Sie unbedingt noch mit reinbringen, weil die Kosten hatten wir nicht gehabt.
Okay, okay.
Es ist also auch, selbst wenn eine Buchführung komplett verbrannt, verschwunden ist, in gewissen Dingen, sie ist nachvollziehbar und reproduzierbar.
Das letztendlich für den einen oder anderen, der den Gedanken hat, dass es mal ganz schnell mit weg ist. Haben Sie auch so die typischen Kunden, die mit dem bekannten Schuhkarton kommen? Gibt es auch?
Die gibt es. Nur diesen berühmten Schuhkarton kann sich eigentlich kaum noch jemand leisten zu bezahlen. Wenn ein Mandant bereit ist, dafür Geld in die Hand zu nehmen, bereiten wir auch einen Schuhkarton. Aber also vor 2 Jahren kam also ein Freiberufler zu mir. Da waren also mehrere Kartons, die also gebunkert worden sind, weil die Post vom Briefträger abgefangen worden sind. Und sagt, ich weiß nicht, was das alles ist. Geben Sie es her. Ich habe es schneller gelöst, was da drin ist und ob ich es brauche, als ich es je von Ihnen kriegen könnte.
Wie können die Leute denn mit Ihnen in Kontakt treten?
Am einfachsten können Sie in Kontakt treten, indem Sie mir eine E-Mail schreiben unter der recht einfachen E-Mail-Adresse info@stb-hegenberg.de. Und wie viele wissen, STB ist die Abkürzung für Steuerberater.
Ja, falls der eine oder andere jetzt keinen Stift dabei gehabt hat, weil er gerade am Autofahren ist und auf der Autobahn bei 180 unterwegs Schlechtes mitschreiben konnte, hat die Möglichkeit, das Ganze auch nochmal bei mir auf der Webseite nochmal nachzulesen. Da gibt es dann auch einen Link zu der Webseite von dem Hegenberg, beziehungsweise auch die E-Mail-Adresse nochmal, und zwar auf gewohnheitsdesigner.de, da einfach auf den Bereich Dein Moderator zu gehen, und da gibt es auch nochmal die Sendung hier komplett als Podcast zu hören, dann aber ohne Musik. Wir kommen zum letzten Bereich der Sendung, und zwar tauschen wir ja immer da die Rollen in meiner Sendung. Dann bekommt der Gast die Möglichkeit, die Fragen an mich, an den Gewohnheitsdesigner zu stellen. Herr Hegenberg, was haben Sie denn für Fragen mitgebracht?
Ich habe mir überlegt, Sie beschreiben sich als die Gewohnheitsdesigner. Und wenn ich diesen Begriff Gewohnheitsdesign mal auseinandernehme, entsteht für mich ein Widerspruch, den ich von Ihnen gerne erläutert hätte. Denn Gewohnheit ist für mich etwas Statisches und Design ist eine dynamische Entwicklung.
Genau, ja. Also dieser Widerspruch, der in diesem Wort letztendlich mit drin steckt, kommt von daher, dass unser Leben ja fast zu über 90% aus Gewohnheiten besteht. Das geht schon morgens los beim Aufstehen. der eine, der steht auf, wenn es der Wecker klingelt, der andere, der haut nochmal drauf und sagt, ich habe nochmal 5 Minuten, manche auch noch zweimal, dass es 10 Minuten sind. Und dann der nächste Schritt, den man dann macht, geht man zuerst ins Bad oder geht man zuerst mal in die Küche, macht die Kaffeemaschine an. Das sind alles Gewohnheiten. Und ich bin jemanden, der den Menschen hilft, sie zu unterstützen, aus einem guten Vorsatz eine neue Gewohnheit zu machen. Manchmal sind das die Umstände, die das ja ganz schnell machen. Man heiratet, dann gibt es vieles, was sich ändert, wo auch die eine oder andere Gewohnheit sich schnell ändert. Oder der eine oder andere hat auf einmal einen anderen Arbeitsplatz, wo er vielleicht einen längeren Arbeitsweg fahren muss. Dann ist es ganz einfach, morgens vielleicht eine halbe Stunde eher aufzustehen, weil die Umstände sich geändert haben. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Sachen, wo die Leute sagen, ich habe den guten Vorsatz und ich krieg's irgendwie nicht hin. Und da helfe ich den Leuten dabei, dann aus diesem guten Vorsatz eine Gewohnheit zu machen, dass es dann eine geniale Gewohnheit wird, um die eigenen Wünsche und Ziele zu erreichen. So kommt der Widerspruch, der dann wieder aufgelöst wird.
Nein, ich fand's also schon irgendwo spannend, so diese beiden Gegensätze in einem Wort zusammengefasst zu sehen.
Haben Sie noch weitere Fragen?
Ein anderes Thema, was ich gesehen habe, Sie schreiben also in Blogs, dass also Menschen Vertrauen in sich selber fassen sollen, um also das zu machen, was sie am besten können. So, wie sollen junge Menschen gerade in unserer heutigen Zeit mit einer immensen Reizüberflutung zu sich kommen, um also Vertrauen in sich selber fassen zu können?
Also das Vertrauen in sich selbst, Sie haben es ja gerade eben schon angesprochen, das Thema der Reizüberflutung. Und es geht schon viel los mit dieser Reizüberflutung. Das kann man bei uns selbst immer beobachten, wenn wir morgens aufstehen und wir putzen die Zähne und sind mit den Gedanken gar nicht mehr beim Zähneputzen, sondern wir sind beim Gedanken schon, was war noch gestern Abend oder was ist denn heute den ganzen Tag, was dann abläuft. Oder beim Duschen, so am Anfang merkt man vielleicht noch so, das Wasser sagt, hurra, ist nur ein bisschen kalt oder ein bisschen warm, aber den Rest vom Duschvorgang bekommt man gar nicht mit. Irgendwann ist man geduscht vor der Tür. Da empfehle ich als erstes mal, wieder mal sich einfach nur mal Zeit für sich zu nehmen und mal das Handy zur Seite zu legen, vielleicht mal Facebook, WhatsApp, was die jungen Leute auch immer haben, einfach mal abzustellen und einfach wieder mal auf sich selbst zu achten. Und wenn man wieder auf sich selbst achtet, das ist auch das Thema der Vision, die Vision zu finden. Die Vision kann man meistens nur dann finden, wenn man in der Ruhe ist. Das ist das, was ich auch viel hier durch meine Tätigkeit einmal mit rausgefunden habe, aber auch durch viele Radiosendungen, wo schon einige Leute hier waren, die haben meistens ihre Vision immer in einer Ruheposition gefunden. Letztes Jahr oder dieses Jahr, Anfang des Jahres, war der Professor Dr. Tutur hier, der Klaus Tutur, und der hat seine Vision nachts gefunden gehabt, also eine Formel von einer Maschine, die er letztendlich dann mit aufgeschrieben hat, also in eine absolute Ruheposition. Dann war der Jan Lietzmann hier gewesen in der Sendung. Der hat auch seine Vision gefunden, wie er auf dem Bett gelegen hat und hat gesagt, jawohl, ich mache was mit Campingfahrzeugen. Ich glaube, Sie kennen den auch, der die kleine Freiheit Camper gegründet hat, das Ganze. Also das ist da auch mit entstanden. Und diese Ruhephasen, die haben wir in der heutigen Zeit wenig. Die Jugendlichen haben die wenig. Und da geht es einfach mal darum, das wieder zu haben. Und wenn man wieder Ruhephasen hat, zu sich selbst findet, dann steigt auch das Selbstbewusstsein und somit auch wieder das eigene Vertrauen. Man muss nur den Mut, die Kraft aufbringen, dann das auch zu machen.
Das heißt eigentlich, ich muss also zuerst den Mut eigentlich aufzubringen, mich aus der Reizüberflutung mal zu befreien und wirklich mal nur für mich zu sein.
Genau, und das ist die große Herausforderung ja gerade bei Jugendlichen, weil machen Sie als Jugendlicher jetzt einfach mal das Handy mal einen Tag dafür aus. Sehr spannend, fragen Sie mal bei den Jugendlichen, was passiert, wenn die aus dem Haus rausgehen und klopfen sich ab und merken, ich habe das Handy nicht einstecken oder der Akku wird langsam leer. Was auf einmal da passiert? Und da ist die große Frage, wer hat die Macht noch? Habe ich noch selbst die Macht über mich selbst oder so ein kleiner Kasten? Und das bedarf auch sehr, sehr viel Mut für diesen Bekanntenkreis, aus diesem Bekanntenkreis vielleicht mal nicht zu erreichen zu sein. Zu sagen, ich bekomme eine WhatsApp und die wird mal einen halben Tag nicht beantwortet oder vielleicht mal einen ganzen Tag oder vielleicht auch mal 2 Tage nicht. Da können Sie mal beobachten, also wenn das wirklich mal einer durchzieht, was da auf einmal passiert. Ja, hast mich nicht mehr lieb, hast andere Freunde gefunden, was auch immer. Wieso guckst du jetzt nicht, ist was Schlimmes passiert? Dabei ist es nur das Handy mal aus gewesen. Also das bedarf sehr, sehr viel Mut, gerade für Jugendlichen, da auch zu sagen, ich klinke mich da mal aus. Nicht nur für Jugendliche, also mittlerweile auch für viele Erwachsene. aufgewachsen?
Was kann ich sagen? Wie glücklich bin ich aufgewachsen? Wenn ich mit anderen kommunizieren wollte, musste ich mir eine Telefonzelle suchen, musste auch Kleingeld haben. Und insoweit wussten alle, wenn sie nichts von mir hören, es geht allen gut.
Genau, genau. Also auch gerade das, was Sie mit angesprochen haben, das führt ja auch, also es hat jetzt einer ein Buch geschrieben mit dem Titel Digitaler Burnout. Und da ist eine Studie gelaufen, da hat man festgestellt, dass die Leute im Schnitt 90 Mal am Tag online gehen, mit was für einem Gerät auch immer. 90 Mal. Und in der Glücksforschung ist festgestellt worden, ein glücklich sein, also dieses Glücksgefühl, das kommt meistens erst auf, wenn man eine Tätigkeit so 15 bis 20 Minuten lang an einem Stück macht, wo man sagt, jetzt ist es soweit, jetzt kommt dieses Gefühl mit auf. Nur wenn sie am Tag im Durchschnitt, ja, meine Eltern haben auch kein Handy und nichts, also die gehen gar nicht online, die stehen aber mit in den Statistiken mit drin. Im Durchschnitt 90 Mal mit reinkommen, da können Sie sich runterrechnen, die Schlafzeit abgerechnet, dann kommen die 20 Minuten gar nicht mehr zustande, ja, um offline zu sein, um auch ein Glücksgefühl letztendlich zu bekommen. Und das hat dann wiederum was zu tun, wir sind in einem der reichsten Länder der Welt, aber auch gleichzeitig fast eines in den unglücklichsten Ländern der Welt. Der Rainer Meutsch war ja das letzte Mal hier in der Sendung, hat gesagt, das ist der Wahnsinn, da haben Kinder manchmal nichts, was zum Essen, ein bisschen was zum Anziehen und die sind glücklicher als ganz viele Menschen hier im Lande.
Meine dritte Frage an Sie, wir haben ja so viel über Visionen uns unterhalten, Sie haben mich über meine Vision, jetzt würde mich zum Abschluss mal interessieren, wie sind Sie eigentlich zu Ihrer Vision gekommen?
Ich bin zu meiner Vision gekommen, auch auf einem Seminar. Und zwar ist auf diesem Seminar die Frage gestellt worden, was würdest du tun, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würde? Und ich war zum damaligen Zeitpunkt in der Finanzdienstleistung mit tätig und dann konnte ich auch viele Dinge einfach mit runterschreiben. Das hat aber alles was mit materiellen Dingen zu tun gehabt. Und da ist klassische Musik im Hintergrund gelaufen. Da kann ich mich noch dran erinnern und ich konnte auf einmal nicht mehr schreiben. Und denke ich, was ist denn jetzt auf einmal mit dir los? Also wieso kannst du nicht schreiben, was du sonst die ganze Zeit immer aufschreibst? Also wer im Vertrieb tätig ist, der schreibt jedes Jahr mindestens 3-4 Mal auf, also diese materiellen Ziele. Da hat es nicht mehr funktioniert und dann habe ich mich nach hinten gelegt und mir die Frage gestellt, ja, was würdest du denn wirklich machen, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würde? Und dann ist mir so, der erste Einfall gewesen, es gibt in jeder Stadt eine Fahrschule, in den größeren Städten gibt es eine Tanzschule und auch Sprachschulen, aber was es nirgendwo gibt, so eine Art, in Anführungsstrichen, Lebensschule, also wo man so einfache Lebensgesetze einfach mal beigebracht bekommt, weil ich bis dato viele Lebensgesetze nicht beigebracht bekommen habe. Ja. Also das Gesetz von Saat und Ernte kannte ich als Landwirtschaftsjunge, ja, aber dass jeder Gedanke zum Beispiel eine Saat ist und eine Ernte hervorbringt, das habe ich erst später hinaus durch Bücher und so weiter kennengelernt. Also das hat mir in der Schule keiner beigebracht. Dann habe ich gedacht, sowas müsste es geben, sowas müsste man machen. Und dann Schritt für Schritt ist es immer weitergekommen, dass dann meine Vision dann ist, anderen Menschen ihre Vision zum Vorschein zu bringen und denen dabei zu helfen, das Ganze zu verwirklichen. Aber so ist es damals in einem Seminar, ist die Grundlage dafür gelegt worden.
Also im Endeffekt eigentlich Dinge, die Sie in einem Seminar lernen mussten, was andere früher in einer großen Gemeinschaft schon lernen und sehen konnten. Ich erinnere mich als kleines Kind, ich hatte das große Glück, dass unser Nachbar ein alter pensionierter Lehrer von über 70 Jahren war, der mir also die Natur und all diese Dinge links und rechts beigebracht hat. Und ich weiß noch wie heute, wir sind also irgendwo auf einem Acker längs gelaufen und da sagt er zu mir, was siehst du auf diesem Acker? Ich sage ihm, ich sehe Furchen. Er, guck hin, was siehst du? Und irgendwann bin ich dann knatschig geworden, ich sehe Acker. Und dann sagt er, schau doch mal genau hin. Du siehst Linien, die dunkler sind, die sich abheben. Du musst nur deine Augen. Und hat mir also erklärt, dass auf diesem Acker eine mittelalterliche Wüstung gewesen ist und ich heute, wenn ich genau hingucke, noch sehe, wo die einzelnen Gebäude gestanden sind. Und das ist also etwas gewesen, was ich mitgenommen habe, genau hinschauen und genau sehen und dann auch wieder Zeit für mich zu finden.
Genau, das ist es letztendlich. Und auch dieses Entschleunigen geht genauso, was Sie sagen, einfach mal auf die kleinen Dinge gucken, wenn man einfach mit unterwegs ist. Und dann sind wir auch wieder zum Schluss wieder beim Thema, was das Vertrauen auch wieder stärkt. Und dann lebt man auch wieder hier im Jetzt. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt und gesehen, dass die Stunde hier wieder vergangen ist wie im Flug. Mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht, Herr Hilgenberg, mit Ihnen die Sendung zu machen. Ich könnte direkt noch eine Sendung mit Ihnen jetzt hier im Anschluss machen über viele, viele Themen. Auch über Kassel. Wir haben ja vorhin ganz kurz auch mal über Kassel gesprochen, geschichtlich über Kassel. Vielleicht können wir da in Zukunft irgendwann mal was zusammen machen. Was sind denn Ihre abschließenden Worte an die Hörer, Herr Hilgenberg?
Eigentlich die abschließenden Worte, wie sie schon rausgekommen sind, gerade jetzt die Zeit vor Weihnachten nutzen, um mal zurückzufahren, um zu entschleunigen, um mal so in sich zu hören und zu schauen, was möchte ich eigentlich wirklich.
Ja, Ihnen nochmal vielen Dank. Ich wünsche Ihnen allen am Radio jetzt ein schönes Wochenende. Viel Power, viele Inspirationen, vor allen Dingen auch ganz viele geniale Momente und noch viel Spaß hier bei der nächsten Sendung, die hier kommt. Und zwar ist das die Sendung Themenwechsel.
Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Rühl.